Diese Woche hatte sich eine junge Frau von der Universität in Frankfurt-Oder angekündigt, die macht eine Untersuchung in den Kulturwissenschaften. Was ist der Unterschied zwischen einer schwarzen Pfingstgemeinde in Berlin und einer deutschen Pfingstgemeinde? Und dann kam sie jetzt und wollte ein Interview mit mir machen. Und eine der ersten Fragen war, was ist der Unterschied zwischen der normalen Gemeinde und der Pfingstgemeinde? Dann habe ich gesagt, ja, in Südamerika wurde mal eine Untersuchung gemacht. Da wurde gesagt, also wenn ich in lutherischen Gottesdienst reingehe, dann weiß ich nachher, wo drüber gepredigt worden ist, aber ich fühle mich nicht besser. Beim Pfingstgottesdienst weiß ich oft nicht, was gepredigt worden ist, aber ich fühle mich besser. Sag ich, das wäre eine einfache Erklärung. Ich möchte gerne die Kombination von beidem haben, weil das würde mich als Prediger dann auch einigermaßen segnen. Und dann kam ein weiterer Punkt, wo ich den Unterschied sehe zwischen afrikanischen und deutschen. Natürlich, wir tanzen nicht bei der Opfersammlung. Es ist alles ein bisschen gedämpfter. Die Lautstärke ist auf nahezu Seniorenqualität reduziert bei uns. Ihr müsstet einmal in einem afrikanischen Gottesdienst sehen, also gehen, das ist Trommelfellmassage. Aber ich sage einen Punkt, den ich noch für viel wesentlicher halte, das andere sind Stilelemente und Temperamentsachen. Bei afrikanischen Gemeinden wird viel mehr mit der unsichtbaren Welt gerechnet. Die wissen über die Macht der Dämonie, die wir alle wegrationalisiert haben. Für die ist Befreiungsdienst eigentlich überhaupt keine Sache. Ob das immer dann stilgerecht vonstatten geht, ist eine andere Frage. Aber sie wissen, was die Zauberkräfte noch ausrichten. Wir haben es alles im Humanismus beiseite gelegt. Wenn bei uns jemand zuckt, dann ist das irgendwie eine Hormonschwankung, selbst wenn es dämonisch initiiert worden ist. Und das führt mich eigentlich dazu, dass ich viel mehr nochmal drüber nachdenken muss, welche Mächte in der geistlichen Welt uns wirklich bestimmen. Und ich hatte vor einiger Zeit ja mal den Bibelvers aus Epheser 3, Vers 10 und 11 ausgegraben, wo drin steht, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Ein komplexer Vers, der einfach übersetzt bedeutet, die negative Welt kriegt durch die Gemeinde Jesu Christi, das heißt durch die Herausgerufenen, wie wir hier sind, ein Schauspiel vorgestellt, wie Gott denkt, welche Weisheiten da sind. Ich hatte das so ein bisschen am Mammon festgemacht, an diesem Gott Mammon. Erinnern sich einige noch dran? Ach, eins, ich bin ja so dankbar, also doch ein bisschen lutherische Qualität. Der Gott Mammon bestimmt unsere Gesellschaft in einer Art, die kaum zu toppen ist. Ich hatte daran erinnert, dass bei uns die Kindergärten aufgebaut werden, damit die Frauen mehr zur Steigerung des Bruttosozialproduktes zur Verfügung stehen. Damit die Familien mehr Geld haben, was in sich ja alles nicht schlecht ist. Ich wünsche jedem von uns einen Lottogewinn, dass wir nie wieder über Geld reden müssten oder so. Das mag alles sein, aber der Druck kommt dann und wird begründet und deswegen müssen Kinder in eine Kindertagesstätte. Dabei ist einfach ganz klar, wenn Kinder in einem guten Haushalt groß werden, dass dann Familie nicht zu toppen ist. So werden wir im Kapitalismus sehr stark eben durch diesen Gott Mammon geprägt und nicht mehr durch die Weisheit Gottes. Alleine, dass wir ständig nur mit Wachstumszahlen in der Wirtschaft konfrontiert werden, als einzige Möglichkeit, damit es unserem Wohlstand gut geht, ist aus meiner Sicht eine ganz klassische Fehlinterpretation, wo dem Mammon-Gott gedient wird. Es gibt die Untersuchung, seit der Gründung der USA bis 1910, bis 1913, glaube ich, bis die Fed ins Rennen gegangen ist, hatte die USA jedes Jahr Deflation. Das heißt, da wurden immer die Preise billiger. Aber in dieser Zeit hatte die USA jedes Jahr einen ausgeglichenen Haushalt. Und ab da veränderte sich die Situation. Und ich vermisse Wirtschaftsmodelle, die sagen, obwohl die Ressourcen ja begrenzt sind, ich vermisse diese Denkstrukturen. Und ich glaube, hier müssen Christen aufstehen, damit die Weisheit Gottes gegen diesen Mammon-Gott angeht. Das heißt nicht, dass man nicht mehr bezahlen kann, dass nicht mehr gut Geld verdient werden kann. Das ist alles nicht damit gemeint. Aber die Frage ist, wem dienen wir, welcher Philosophie folgen wir? Nicht der Philosophie des Kapitalismus, sondern der Philosophie der Gnade Gottes. Das nur noch mal eben so nebenbei rausgehauen. Aber ich habe gedacht, wir brauchen noch eine andere Sache, wo ich so ganz klammheimlich sehe, wie eine Götterstruktur uns erreicht. Ganz am Anfang in der Bibel steht ja, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, weil die anderen Götter ständig irgendwie uns misshandeln und knechten. Wir können den Gott der Sucht nehmen. Dass ich meine, mit Kompensationsgeschäfte könnte ich mein Leben regeln. Die Weisheit Gottes steht daneben, lass dir an meiner Gnade genügen. Da kommt was ganz anderes rein. Wir können so viele Götter benennen, die sich schleichend in uns hineinbewegen und uns eigentlich nur platt machen wollen. Und manche sind ganz, ganz versteckt sichtbar, die dann auch manchmal noch mit frommen Vokabeln belegt werden. Und eines dieser Dinge ist heute eine Bewegung, die durch unsere Gemeinden geht in der westlichen Welt. Wir brauchen Gemeinden der Exzellenz. Exzellenz ist ein ganz starkes Wort. Wir haben Exzellenz-Unis, wir haben Exzellenz-Gemeinden und dann wird ständig darauf sich fixiert, wir müssen absolut spitze sein, absolut gut. Und eigentlich ist da ein ganz hohes Maß an Wahrheit drin. Nämlich, wenn ich zu Gott komme, so wird ja im alten Bund geklagt, und ich bringe dann behindertes Schaf und sage, das ist sowieso nichts zu Nütze, das könnte ich dem Herrn opfern. Da klagt ja Gott richtig drüber und sagt, ey, ihr bringt mir so einen Krüppel an und sagt, das ist ein heiliges Opfer und das Gesunde schenkt ihr mir nicht. Also merkt ihr, das ist an und für sich gut, wenn wir sagen, das Beste für Gott. Und ich wünschte mir manchmal, weil viele Menschen bauen sich große Häuser. Da kommst du in die Häuser rein und in die ganze Umgebung rein und sagst, wow, es ist ja gigantisch, wie schön das hier alles ist. Und in der Gemeinde, die leidet permanent, weil bestimmte Dinge einfach nicht in die Gemeinde hineinfließen. Da klagt Gott auch drüber. Wehe denen, die Haus an Haus stellen. Also Exzellenz ist im Prinzip nichts Schlechtes, aber jetzt kommt der Teufel, wie er das so häufig macht, auf diese Schiene hinein und missbraucht das. Und da setzt jetzt meine kleine Verkündigung ein, weil mich das wirklich interessiert, wie wir diesen Geist entlarven können und wie wir was anderes dagegen setzen können, ohne dass wir Exzellenz auf einmal beiseite fegen. Aber vielleicht erstmal die biblische Geschichte dazu, damit wir wenigstens was behalten. Ich lese aus Lukas 7, Vers 36 bis 50. Ihr müsst mir das jetzt glauben, es steht nicht dahinter. Und wenn ich mich verlese, habe ich das Glück, ihr merkt es nicht. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm, mit Jesus, essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war, und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie ihre Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir was zu sagen. Er aber sagte: Lehrer, sprich. Ein Gläubiger sagte Jesus, hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen liebt am meisten? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihnen, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden, Frau, sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Eine ganz gigantische Geschichte. Es ist ja anders wie bei uns zu Hause, wenn wir jemanden zu Mittag einladen. Ob du dann deine Füße gewaschen hast oder nicht, das fällt nicht auf. Sicher, wenn die Schuhe unten an der Haustür abgegeben werden und du hast den ganzen Tag in den Schuhen gestanden, dann kommt von unten so was hoch, die Tischgemeinschaft etwas stören könnte. Kritischer wird das, wenn du zu Tisch liegst. Du hast dem anderen seine Quadratlatschen direkt in der Nähe deiner Nase liegen. Das kann die Andacht und das Essen erheblich stören. Und dieses Bild müssen wir uns vorstellen, da kommt Jesus mit seinen Jüngern, geht in eine hochklassische Gesellschaft und liegt da zu Tisch. Und normalerweise die Begrüßung mit einem Kuss wär Standard gewesen. Dann würde ein Sklave kommen oder ein Bediensteter und würde die Füße waschen. Natürlich, dass das Essen eben nicht vom Mief oder vom Staub gestört wird. Das war die Situation, die hier einfach gegeben ist. Und mitten in diese Situation hinein, die alles in Richtung Exzellenz hätte bieten können. Der hohe Priester, der Priester hier, der hätte sagen können, gib Acht, Jesus, ich wasche dir die Füße, du bist der Meister, du bist wunderbar, wir machen alles klar, dann schmeckt das Essen auch besser und dann haben wir einen theologischen Disput. Wunderbar, das hätte alles gut gehen müssen, aber es klappte nicht. Und jetzt kommt diese Frau. Es ist eigentlich ein absolutes Unding. Sie kommt von hinten ran, gießt das kostbare Öl über die Füße vom Herrn Jesus und mit Tränen und Haaren benetzt sie und trocknet sie die Füße. Ein absolutes Bild für Exzellenz, wie sie von der Bibel her verstanden wird. Sie sucht das Beste für das Gegenüber. Und zwar unabhängig davon, wie die Formen aussehen. Vor einiger Zeit habe ich ein Bild von meiner Enkeltochter in England mal hier oben, glaube ich, präsentiert. Oder ich habe euch gesagt, ich habe so eins im Büro hängen. Da hat die mir ein Bild gemalt als 2- oder 3-Jährige. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufälliger Natur, aber da steht Opa drunter. Also, das könnte ein früher Picasso gewesen sein, wo man vorsteht und muss was interpretieren, was man eigentlich sehen will. Aber ich weiß, dieses Bild ist nur für mich gemacht. Und dieses Bild ist das, was das Herz des Opas erreicht. Das ist gelebte Exzellenz, dass ich das Beste für den Nächsten suche. Exzellenz im biblischen Sinne ehrt Gott und inspiriert die Menschen, wie Bill Hybels das gesagt hat. Exzellenz im Sinne der Bibel sucht nicht das Beste für sich, sondern für sein Gegenüber. Aber es ist dann interessant, wenn wir das in der Gemeinde präsentieren wollen für die unsichtbare Welt, als Gemeinde Exzellenz leben wollen in dieser Art, dann passieren sehr komische Sachen, die ähnlich sind wie in dieser Schrift. Wann immer du Exzellenz in dieser Art präsentieren willst, gibt es Widerstand. Hier gab mir jemand ein Beispiel, der darüber gelehrt hat, was ich sehr griffig fand. Wir stellen uns eine gut funktionierende Ehe vor und die Frau sagt, ich möchte meinem Mann mal eine richtige Freude machen. Und sie geht zum Friseur, zu einem, der richtig nobel ist, lässt dann Huni für Strähnchen, für entsprechende Schnitzwerke. Ja. Sie sagt, ich will das Beste für meinen Mann suchen. Der soll die schärfste Frau haben der ganzen Straße. Und dann kommt sie zur Tür rein. Der Mann guckt von oben nach unten und sagt, Mann, für sowas hätten wir 30 Kebab essen können. Da wird es total über den Tisch gefegt, was eigentlich Intention war. Und wenn Gemeinde anfängt, Exzellenz Gottes zu suchen, dann wird ganz schnell geguckt, das ist eigentlich Verschwendung. Damit hätte man ganz viel was anderes machen können, weil man nicht das Herz desjenigen sieht, der da wirklich rein investiert. Wann immer wir anfangen, als Gemeinde Exzellenz wirklich leben zu wollen, wir werden Schwierigkeiten kriegen mit dieser Gottheit, die was in eine ganz andere Ebene reinbringen will. Gib ein anderes Beispiel, was uns Frommen vielleicht eher liegt. Da bekehrt sich jemand, der, ich sag mal, vorher eigentlich ein sehr unruhiges Leben geführt hat, alle möglichen Leute immer über den Tisch gezogen hat. Entsprechend wären seine Freunde natürlich auch aus diesem Dunstkreis. Die hätte er aus dieser Sache rekrutiert. Jetzt bekehrt er sich und geht zu seinen Freunden, zu seiner Familie, sagt, also gib mir acht, mein Leben war bisher verfuscht, ich will mit 100% jetzt mit Jesus gehen. Was löst das in der Regel aus? Der Schwiegervater sagt, jetzt wirst du enterbt. Die Kumpels sagen, ey, mit dir kann man gar nichts mehr anfangen. Anstatt sich zu freuen und zu sagen, jetzt ist jemand zu einem neuen Leben durchgebrochen, hast du permanenten Widerstand. Es geht sogar so weit, wenn du in der Gemeinde wirklich heilig leben willst, wenn du vielleicht aus tiefster Überzeugung sagst, also ich möchte Jesus ein Dutt liefern, dann kommen einige und sagen, ey, jetzt ist aber fromm durchgedreht. Verstehen wir das? Dann kommt der Widerstand in einer extremen Art. Und ich bin überzeugt, je mehr wir wirklich in diese Exzellenz hineinkommen, das Beste für Gott geben zu wollen und leben zu wollen, umso mehr werden wir gegen diesen Exzellenzgeist anzukämpfen haben. In dieser Geschichte merkt man, dass selbst religiöse Geister sich wecken. Es ist eine große Debatte ja in unserem Land, wie ist das mit dem Umgang mit der Homosexualität? Fragte mich die junge Dame auch, können bei Ihnen homosexuelle Paare gesegnet werden? Das ist eine kritische Frage. Sagst du was Falsches, wirst du erschlagen. Aber ich muss doch erklären, was die Schrift sagt. Ich kann doch nicht sagen, nur weil das jemand nicht gut findet, Sünde ist keine Sünde mehr. Und dann habe ich gesagt, als erstes müssen wir festhalten, Sünde ist immer noch Sünde. Und die Bibel sagt absolut klar, homosexueller Lebensstil ist Sünde. Teil 1. Das Zweite, Jesus sagt ganz klar, so sehr hat Gott die Welt geliebt, das heißt die Sünde, dass er selbst dafür sein Leben gab. Das heißt, ich muss jeden Homosexuellen erstmal so annehmen, wie er ist. Ich muss ihn lieben, sonst habe ich lieben jetzt im richtigen Sinne verstanden, ja? Sonst habe ich kein Mandat, ihnen etwas von der Güte Gottes zu erzählen. Ich kann mich über unseren Bürgermeister lustig machen ohne Ende, aber solange ich nicht wirklich für ihn bete, dass ich eine Beziehung innerlich aufbaue, die nicht seine Person schlecht redet, sondern Sünde Sünde nennt und ihn wirklich als ein Geschöpf Gottes sieht, das Gott unendlich liebt, für den er seinen Sohn gegeben hat, habe ich kein Mandat, ihm etwas von der Güte Jesu zu erzählen. Das hat was mit Exzellenz zu tun, dass ich immer noch Sünde Sünde nennen kann und trotzdem, ja, ich mache noch einen zweiten Step, nicht? Dann kriege ich ja dann ganz schnell gesagt, jemand ist so geboren, der hat so entsprechende Gene, der muss das entsprechend ausleben. Sage ich, ja, verstehe ich hundertprozentig, mag ja alles sein. Ich bin als Mann geboren, ich habe auch so bestimmte Gene und wenn ich bestimmte Bilder sehe, dann wundere ich mich, dass auf einmal Yachtfieber in meinen Adern pulsiert. Ehrlich, und wenn ich mich dann in so eine Kabine reinsetze, ich glaube Piepschau, weil man da durchpiept, ja, da geht man dann rein und sitzt, zieht sich da rein und dann wundere ich mich dann, wenn nachher Yachtfieber bei mir ausbricht und ich dann meine, ich muss aus der Ehe ausbrechen. Versteht ihr? Da muss ich auch im Rahmen der Heiligung für kämpfen, da muss ich Exzellenz leben. Will ich dann wirklich das Beste Jesus geben, das, was er erkauft hat? Ich muss Sünde Sünde nennen und muss auch die Konsequenz sagen, wenn ich dann ein Besseres belehrt worden bin und dann Jesus rausschiebe, ey, dann ist die Hölle für mich parat. Und da können wir aufzählen, was das alles ist. Aber grundsätzlich geht als erstes mal den Sünder lieben, damit ich ein Mandat haben kann, das überhaupt weiterzugeben. Bei dieser Frau hier ist es sehr interessant. Da gibt es ja diesen Dialog dann, wo Jesus dieses Gleichnis ihm sagt, dem einen ist viel erlassen worden und dem anderen wenig. Und wir meinen dann immer, ja gut, wenn ich fromm groß geworden bin, dann habe ich nicht so eine richtige Gangsterkarriere, dann kann ich also auch nicht so viel lieben. Das hat damit gar nichts zu tun. Sondern das heißt, wo erkenne ich mich selbst als der in frommen Kreisen groß gewordenen an, dass ich ein Sünder bin und wirklich Vergebung brauche und ich meine, ich bin schon so gut, dass ich nur das bisschen, wo ich mal übertrieben habe oder irgendwas anders gemacht habe, dass mir das vergeben wird und deswegen liebe ich weniger. Versteht ihr diese Sache? Ich glaube, jeder, der hier sitzt und auch der hier vorne steht, ist zutiefst erlösungsbedürftig. Und je mehr ich das erkenne, umso mehr erkenne ich die Gnade Gottes. Umso mehr werde ich ihn lieben. Und das Dilemma ist bei uns, dass wir das viel zu wenig registrieren. Dass wir schon immer meinen, ach, mit meinem Lebenswandel geht das schon irgendwie noch. Ich habe so viel aufgehäuft an guten Taten, das wird oben schon noch in die Reihe gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder, der heute hier im Gottesdienst ist, auch oben im Himmel ankommt. Komische Predigt, nicht? Aber ja, ich meine, ich habe es ja auch nicht gut durchstrukturiert. Und wenn wir doch erkennen würden, wenn wir uns hinstellen und sagen, ich bin wirklich ein Sünder Gottes und kann es wirklich bringen und ich will wirklich anders leben, ihr Lieben, ich würde wieder mehr in die erste Liebe hineinkommen. Wir beten, Herr, lass mich wieder die erste Liebe entdecken. Fang an, deine Sünden zu bekennen und anders zu leben, ey. Das lese ich aus dieser Geschichte. Fang an, eine Exzellenz zu leben vor Gott. Das heißt nicht, dass du das Leistungslevel erfüllen musst, das alle möglichen Leute ansetzen. Bei der Exzellenz geht es um Reinheit. Um Reinheit der Motive. Aus welchem Beweggrund mache ich was? Und wenn dann das Öl ausgegossen wird, wenn du dein Leben wirklich auf die Exzellenzebene bringst, dann wird es einen angenehmen Geruch geben im ganzen Haus, weil dann das Öl der Gnade ausgegossen wird. Exzellenz, wenn sie gelebt wird, hat nie was mit Leistung zu tun, sondern immer nur mit der Haltung. Als die ersten Menschen in Not zu den Gottesdiensten damals am Südstern kamen, dann kam dann relativ schnell die Frage, wie viele sind denn schon resozialisiert und wie viele haben sich denn schon bekehrt? Was hat mir das einen Druck gemacht? Dachte ich, ja, wir ziehen die ganze Leistung ab, wir bringen eine Atmosphäre rein. Das Frühstück ist, wie heute auch, immer noch exzellent. Sie werden verwöhnt ohne Ende. Ey, und warum verändern die sich nicht? Warum knallen die nicht wirklich so? Du kannst dich manchmal breit machen und scheinbar passiert nichts. Da kam so viel Druck auf. Und ich dachte, vielleicht bin ich doch nicht der Richtige. Vielleicht darf ich es trotzdem nicht machen. Und dann kam der Heilige Geist und sagt, Paul, das ist doch eigentlich gar nicht dein Ding. Sondern wenn ihr das Frühstück bereitet, wenn du predigst, wenn ihr singt, wenn Christian gekommen ist und hat Lobpreis gemacht, dann bringt ihr mir das doch zur Ehre. Und im Gottesdienst fragt man doch nie nach Leistung ab, oder? Jesus sagt, ich war hungrig und ihr habt mich gespeist. Wenn ich Gottesdienst nach Leistung abfragen würde, würde ich sagen, okay, ich habe es geschafft, in 30 Minuten die Predigt zu Ende zu kriegen. Ich habe gebracht, dass jeder glücklich nach Hause ging. Ehrlich, das wäre eine angenehme Begleiterscheinung. Aber wenn Gottesdienst wirklich so wäre, dass Gott alle Ehre bekommen hätte, egal wie, das wäre doch der Hammer. Daran misst man doch einen Gottesdienst, ob es uns wirklich gelungen ist, Gott zu ehren. Das ist Gottesdienst. Und vielleicht noch, wenn es uns wirklich gelungen ist, von dem Seinen zu nehmen, dass ich in der Woche mit einer anderen Qualität leben kann, das ist Gottesdienst. Aber noch nicht, wie laut habt ihr gesungen, wie gut war der Lobpreis, war der jetzt heute zu stark, war er zu laut, waren die richtigen Chorusse da? Hat er sich verhaspelt, hat er vielleicht einen Kraftausdruck in der Predigt gesagt, was sich nicht gehört? Ey, das gibt so viele Dinge, wo wir dran messen, ob ein Gottesdienst gut war oder nicht. Die kannst du alle knicken. Wenn nicht an erster Stelle steht, wir haben die Ehre Gottes gesucht. Und eines der meisten Dinge, wie ich die Ehre Gottes suchen kann, ist, indem ich wirklich zu Gott komme und sage, sei mir Sünder gnädig. Manchmal bin ich mir nicht sicher, wenn der eine oder andere nach Hause geht, ob er wirklich die Chance genutzt hat, seine Sünden hier zu lassen, damit sein Leben in der Woche anders wird. Ich habe mich manchmal gefragt, Paul, predigst du nicht ernst genug? Nennst du die Dinge nicht ernst genug beim Namen? Haust du nicht richtig drauf? Müsstest du nicht den einen oder anderen aus der Gemeinde ausschließen, damit die anderen in Furcht kämen und so weiter? Diese Gedanken beschäftigen mich. Aber ihr Lieben, dann schaue ich in mein Leben rein und sage, wenn ich mich jetzt so weit rauslehne, ich möchte doch, Herr Jesus, dass du mir gnädig bist. So schenk uns doch eine Gelegenheit zur Umkehr. Exzellenz macht sich an der Liebe fest. Hier kommt diese Frau und investiert vielleicht alles, was sie hat. Letzten Endes haben alle was davon, weil alle haben die Stinkfüße nicht mehr, alle haben den angenehmen Geruch und alle haben ein Gleichnis Jesus, wie es einmalig ist in der Bibel, vor Augen gestellt bekommen. Die Frau, dadurch, dass sie Liebe zu Gott investiert hat, im Glauben, bekommt eine komplette Freisprechung von ihren Sünden. Was für ein gigantisches Ding. Exzellenz. Exzellenz, die durch Liebe geboren ist. In den Schulen ist es einer der Probleme, dass Kinder bestimmte Schuhe gerne hätten, Nikes und Co., dass die Kleidung A und B und C ist. Man will damit Exzellenz leben und das kriegen die Kinder ganz früh eingeimpft, was ja nicht schlecht ist, also so Kleidung finde ich ganz gut, aber die Frage ist, wenn die Eltern das Geld nicht haben, gibt es die einzige Kompensation, dass die Kinder umso mehr geliebt werden, dann gehen sie gegebenenfalls auch ohne Nikes in die Schule. Die einzige Kompensation, die wirklich einen Spiegel vorhält in der Gemeinde, wie Gott ist, dass wir nicht unter dem Gedanken kommen, wir haben das beste Foyer, wir haben das beste Gemeindehaus, wir haben die schönste Sache, was alles super ist. Ich möchte gerne sehen, dass wir möglichst schnell mit dem Bau fertig werden, dass alles ideal aussieht. Aber wenn dabei die Qualität der Liebe Gottes verloren geht, nützt uns das alles nichts. Das Gebäude müsste von der Liebe erfüllt sein, die sich dann äußert. Und nicht umgekehrt, das Gebäude ist gut, damit sich Liebe äußert. Deswegen meine große Frage, ob wir als Gemeinde noch dahin kommen, diese Exzellenz zu leben vor Gott. Ich möchte nicht in diese Gemeindebewegung reinkommen, dass wir sagen, wir wollen nur Top-Leute hier vorne haben. Wenn sie da sind, ey, ich würde mich riesig freuen, weil ich glaube, das Beste für Gott. Aber wenn dieses Team dann nicht in der Liebe zum Herrn Jesus brennt, dann will ich das nicht. Dann will ich das nicht. Dann will ich lieber irgendwo sagen, wir spielen ein Playback über eine CD ein, die mit Liebe eingespielt wird. Ich möchte das gerne haben, dass dieses Gebäude eine Schönheit ausstrahlt in allen Ecken. Ich möchte jeden motivieren, irgendwo mitzuarbeiten, an dieser Schönheit zu gestalten. Aber wenn diese Liebe nicht gefunden wird, vergiss es. Ich möchte gerne, dass wir nach draußen gehen und wir an der Liebe erkannt werden und nicht daran, dass wir trotzdem noch sündigen und kräftig weitermachen, obwohl wir am Sonntag hier gesessen haben. Exzellenz sucht die Ehre des Anderen, sucht die Ehre Gottes. Und wenn du anfängst, das zu suchen, dann wird sich was aufbauen, was gigantisch gut ist. Dann wird Schönheit sichtbar werden, wie du diese immer gewünscht hast, aber ohne Leistungsdruck. Weil Liebe fragst du nicht nach Leistung ab, sondern nach der Haltung. Diese Frau lehrt diesen großen Menschen dort, diesem Pharisäer, was es heißt, Exzellenz zu leben. Und ihr Glaube, der in der Exzellenz sich festmachte, der rettete sie und sie konnte in Frieden nach Hause gehen. Das ist das, was ich mir heute wünsche und was so aus der Not, weil es mich beschäftigt, geboren worden ist. Und meine Bitte wäre, dass wir einen Moment Stille sind. Vielleicht, Christian, kannst du noch mal kommen ans Piano. Und wenn irgendwo was Sinn gemacht hat, was ich geredet habe, dann gib Jesus eine Rückkopplung, auf neudeutschen Feedback. Weil wenn er der Mittelpunkt in deinem Leben ist, dann werden Dinge sich verändern. Dann wird Exzellenz sichtbar. Aber ich sag dir, ohne Leistungsdruck. Dann gehst du vielleicht zu Jesus und wischst ihm die Füße mit deinen Tränen. Und nochmal, wenn du wissen willst, wie die Liebe zu Jesu weiter wachsen kann. Wenn du vielleicht zur ersten Liebe wieder zurückkommen willst, dann geht es nur, wie ich es so verstehe, über die Sündenvergebung. Weil wem viel vergeben ist, der liebt viel. Der weiß um das Vorher und Nachher. Ich glaube, wenn jemand liebt, der kann mit Suchtproblemen anders umgehen. Weil die Liebe füllt diesen Mangel aus, die zur Sucht treibt. Der kann Stresssituationen in der Familie und der Gesellschaft ab, weil diese Liebe da ist. Weil ich weiß, wie viel er mir vergeben hat, dass er dann auch andere Situationen verändern kann. Lasst uns mit ihm reden, zu ihm beten, der alles in allem ist.